Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Es begrüßt Sie Insa Wilke. Alexandru Buluț sitzt mir gegenüber. Michael Braun ist uns aus Mannheim zugeschaltet. Wir widmen uns heute Ursula Krechel und C.S. Noteboom. Beide sind durch Erzählungen und Romane bekannt geworden. Vielleicht erinnern Sie sich, legendär war der Ritterschlag C.S. Noteboums durch Marcel Reich-Ranicki für seine Novelle Die folgende Geschichte. Das war 1991. Ursula Krechel ist etwas später in ihrer Laufbahn regelrecht populär geworden. 2012 wurde sie für ihren Roman Landgericht mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Am Anfang bei beiden Gedichte. Jetzt sind wieder Gedichtbände erschienen. Abschied heißt das Buch von C.S. Noteboom. Beileibe und zumute die Gedichte von Ursula Krechel. Bei Noteboom ist es ja schon im Titel ganz deutlich ein Alterswerk. Gibt es denn das Genre Alterswerk? Gibt es da bestimmte Merkmale, die man erfüllen oder unterlaufen kann? Michael Braun.
Das Genre Alterswerk gibt es eigentlich nicht. Sie müssen ja überlegen, Frau Wilke, wann beginnt denn das Alter heutzutage? Und wenn man jetzt zum Beispiel auf das Spätwerk von Gottfried Benn schaut, da kann man sagen, da begann das Alterswerk ab seinem 60. Lebensjahr, ab 1950. Wenn man jetzt aber heute auf Dichterinnen und Dichter schaut, dann muss man doch sagen, das fängt frühestens mit 70, 75 an. Und natürlich gibt es zwar das nicht als Genre, aber als eine Art Motivik, die alle Dichterinnen und Dichter in diesem Alter ergreift, die letzten Dinge. Der Blick auf die letzten Dinge, die Eschatologie, die Vergänglichkeit, die Sterblichkeit, die Frage nach der Lebensbilanz. Das ist natürlich schon ein Motiv, das alles da verbindet in diesem Segment.
Wie sieht dieser Blick Alexandru Buluț denn nun bei C.S. Noteboom aus? Der Titel ist ja programmatisch, Abschied.
Ich würde Michael Braun recht geben in dem, was er soeben ausgeführt hat. Bei C.S. Noteboom trifft man zum Beispiel auf den Zweizeiler »Wie mein Verlangen aus mir verschwindet«. Nun wurde erwähnt, das Alterswerk als Begriff ist etwas Flüssiges, aber wenn man das von einer nachlassenden Schaffenskraft her definiert, dann könnte man ja sagen, dieser Zweizeiler ist geradezu ein Bekenntnis von C.S. Noteboom und geradezu einer Selbstdefinierung seines Alterswerks, wie mein Verlangen aus mir verschwindet, etwas geht zu Ende.
Was würden Sie sagen, Michael Braun, was ist Ihnen aufgefallen, wie C.S. Noteboom den Abschied inszeniert in diesem Buch?
Also diese Zeile, die Alexandru Buluț erwähnt hat, ich spüre, wie mein Verlangen aus mir verschwindet, heißt es auf Seite 81 dieses Buches. Und das ist ja erstmal eine ganz schockierende Diagnose. Das heißt, die Energie, die Emotionalität, die Fantasie, die scheinen alle zu schwinden. Und tatsächlich hat dieses Buch ja als Zentralmotiv, jemand geht mehr oder weniger lautlos aus der Welt, zieht sich selbst beim Verschwinden zu. Ein Mann geht in einen Wintergarten und resümiert seine Lebensstrecke. Das ist der Ausgangspunkt. Und im letzten Abschnitt dieser 3x11 Gedichte sieht man, dass eben tatsächlich alle Tonalität, alle Emotionalität und auch das Ich als Ich verschwinden.
2019 und im Frühjahr 2020 hat er diese Gedichte geschrieben. Der Untertitel heißt »Gedichte aus der Zeit des Virus«. Marketing oder hat sich Corona wirklich in diese Gedichte eingeschrieben?
Jein. Die Gedichte würden ohnehin im Zeitgeschehen stehen und das Zeitgeschehen schärft die Aktualität dieser Gedichte in der einen oder der anderen Weise. Die Frage führt noch einmal zurück zum Begriff des Abschieds in diesem Buch, das Abschied heißt. Es gibt spärliche Belege für poetologische Auskünfte, die man ausmachen kann, nach meiner Einschätzung, aber eine hätte ich. Und in diesem einen Gedicht heißt es, der Freund, der starb, ohne reden zu können, der andere Freund, der in seinem letzten Bett einen Kreis zeichnete mit den Händen und damit reisen meinte, das war ein Abschied und ich verstand es, ich musste noch reisen und weiter, Kreise über die Welt. Ich habe den Eindruck bei der Lektüre, dass das ein ständiges Kreisen ist, um diese Großthemen, Universalthemen. Mir fehlt ein bisschen dabei der performative Akt der Gedichte. Er spricht darüber, aber er zeigt es vielleicht zu wenig.
Finden Sie das auch, Michael Braun?
Ich möchte dazu sagen, das Jein hat eine große Berechtigung, denn ein bisschen geschwindelt ist es schon, wenn da steht ein Gedicht aus der Zeit des Virus. Tatsächlich ist es aber so, dass es eine Veränderung während des Prozesses, des poetischen Prozesses tatsächlich eintritt, nämlich dieses Reisen, diese Bewegung, die ja C.S. Notebooms Poesie immer ausgezeichnet hat. Dieses Reisen wird ja ersetzt durch Stillstand. Durch Isolation. Das ist ja das Problem des Schreibenden, der erst auf einer Baleareninsel geschrieben hat und im zweiten Teil dann gelangt er ins Allgäu und notiert weiter dieses eigentlich sehr formstrenge Gedicht. Aber alles gerät ja in einen Stillstand, in den Zustand der Isolation. Deswegen ist vielleicht dann dieser Untertitel Gedicht aus der Zeit des Virus doch zum Teil berechtigt.
Zeit für ein Einspiel. Ingo Müller-Becker liest das letzte Stück des Abschieds von C.S. Notebohm.
Jetzt ist Stille. Der Rest der Strecke ohne Erinnerung. Kein Leben. Ich höre meine Schritte nicht länger. Was mich umringt, ist verborgen. Blind laufe ich weiter. Ein fahler Hund in der Kälte. Hier muss es sein. Hier nehme ich Abschied von mir selbst und werde dann langsam niemand.
Niemand steht am Schluss, eine mythologische Figur, Odysseus, der listige Odysseus hat sich so genannt. Ist da also nicht nur Melancholie in diesen Gedichten, sondern auch der Schalk, den man von C.S. Notebohm durchaus auch kennt?
Also ich kann jetzt hier keinen Schalk in diesem letzten Textstück quasi des Buches, keinen Schalk erkennen. Nicht die List des Odysseus ist hier am Werk, der den Polyphem hinters Licht führt, sondern es ist hier ein ganz vereinsamtes Subjekt da, das tatsächlich diesen Abschied in ganzer Konsequenz vollzieht.
Tatsächlich tritt ja auch in den letzten beiden Teilen Angst sehr stark in den Vordergrund. Was ist das für eine Angst, Alexandru Bulut?
Wenn man es Heideggersch sagen darf, dann ist es eine Angst vor der Unbestimmtheit, eine Angst vor dem Tod, vor dem Verschwinden, aber auch eine Angst vor der Unbestimmtheit. Anknüpfend an das, was Michael Braun soeben gesagt hat, gibt es eine ganz starke Stelle gleich im ersten Gedicht des Bandes. Da spricht das Ich von der Grammatik der Enteignung, Komma, niemand, Zeilensprung, mehr er selbst, keine einzige Erscheinung, Rückzug nach der Niederlage, doch keine Bestimmung. Es ist eine Angst vor der Unbestimmtheit. Und in dieser Unbestimmtheit, und das habe ich ausgeführt, zieht er seine Kreise und erkundet weiter, was noch bleibt, was vermeintlich wenig noch bleibt.
Was bleibt denn, Michael Braun?
Es bleibt tatsächlich einfach die Besichtigung des eigenen Lebensrests. Das klingt jetzt nach sehr wenig, aber man muss ja sehen, Alexander Bulut hat eben schon das erste Gedicht dieses großen Zyklus zitiert. Dies fragte sich der Mann im Wintergarten, das Ende vom Ende, was könnte das sein? Und diese Frage treibt dann doch einige schöne Beobachtungen hervor. Und ich sage jetzt Beobachtungen. Der C.S. Notebohm hat ja einmal gesagt, in meinen Büchern muss immer irgendetwas gedacht oder reflektiert werden. Stärker ist er immer dann, wenn er sich auf die Anschauung verlässt, auf die Beobachtung. Im ersten Gedicht, wenn er ganz genau einfach mal eine Wolke anschaut in ihrer Gestalt und wie sie sich bewegt. Dann wird diese Poesie ganz stark und intensiv.
Der Grammatik der Enteignung steht ja auch ein anderer Ton gegenüber. Das klingt ja so ein bisschen auch nach Bitterkeit. Und Sie haben gerade schon das Ende vom Ende zitiert, Michael Braun. Und ein sehr schöner Vers im ersten Gedicht lautet, das Ende vom Ende, etwas ganz ohne Kummer. Da ist dieses durchaus Vitalistische in diesem Abschiedsbuch auch zu spüren. Und demgegenüber eben durchaus die melancholischen, die bitteren Töne. Die habe ich auch bei Ursula Krechel gefunden, um jetzt eine Brücke zu schlagen. Und zwar durchaus auch im Sinne einer Entfremdung von der eigenen Zeit. Bevor wir zu ihrem aktuellen Band kommen, aber erst einmal die Frage. 1977 war ihr Gedichtband Nach Mainz ein Paukenschlag. Was für eine Zäsur hat Ursula Krechel damals gesetzt, Michael Braun?
Also, dass dieses Buch Nach Mainz, vor allem dieses Titelgedicht, das ist ja fast schon, ja, fast 50 Jahre her, als es erschien, 45 Jahre her, Das war ein ganz großartiges Gedicht und ich kann es sagen, aus heutiger Sicht gelesen, wird das Gedicht eigentlich noch besser, als es damals schon war. Es ist eine Art feministische Aufbruchsfantasie. Das lyrische Ich ist mit Angela Davis, der Bürgerrechtlerin, und der Jungfrau Maria unterwegs, und zwar in eine befreite Zone, in einen sozialistischen Ort, an die sozialistische Utopie. Und dass diese Art von ja, erzählendem Gestus von einem Kollektivsubjekt, ein selbstbewusstes Wir, das hier auftritt in diesen Gedichten, das wird dann in den Folgejahren ja eigentlich immer weiter zurückgenommen, bis heute. Aber dieses Gedicht nach Mainz ist unvergänglich, würde ich sagen, ist ein epochales Gedicht für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in der deutschen Poesie.
Bei Leibe und zumute heißt Ihr neues Gedichtbuch, Alexandru Bulut. Ist das auch ein Abschied?
Sie mag 1947 geboren sein, aber das ist bei Leibe kein Abschied von Ursula Krechel. Alles vibriert. Es ist ein ausgezeichneter Gedichtband. Ich hätte ihn nicht so genannt. Mir scheint das ein bisschen zu banal, das Gedicht, dem der Titel entnommen ist, zu irrelevant im Vergleich zu den anderen Gedichten. Ich habe da ganz andere Gedichte gefunden, die viel größer erscheinen und fantastisch sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Widerstandslinie der Schönheit. Ich meine, dass sie einen Schönheitsdiskurs führt und weiterführt, den man ja schon kennt von Winckelmann, Goethe. Und diesen Schönheitsdiskurs kleidet sie in rhetorischen Fragen. Sie weiß aber ganz genau, was sie tut. Ich habe eine Strophe gefunden, die für mich sehr aussagekräftig ist und die zieht sich bis ans Ende des Gedichtbandes. Ich will sie nur kurz anzitieren. Schönt lieber nicht, mildert, dämpft, verunklart, bestürzt das weniger Schöne, das gleichgültig lässt. Und dann infolgedessen kommt noch einmal eine Kritik am Aufgestylten, am Phallischen, am Männlichen, dem Definator. Und vielleicht darf Michael Braun von ihr übernehmen.
Michael Braun, Sie macht ja einen Gegensatz auf zwischen Schönheitsgenuss, Kunstgenuss und dem Denken. Wo führt dieser Gegensatz hin oder wo führt Ursula Krechel den denn hin in ihrem Buch?
Also ganz kurz möchte ich noch zurückgehen auf diesen Titel, den möchte ich nämlich verteidigen, weil der Alexander Bulutz ist ja gar nicht so einverstanden mit diesem Titel und auch mit dem dazugehörigen Gedicht. Das hat sie natürlich bei Leibe und zumute, hat einfach zwei Adverbien hier hingestellt und gleichzeitig diese Wörter genau angeschaut, wo ja der Leib und der Mut auch enthalten sind. Das ist ja das Verfahren des ganzen Gedichtbuches, dass sich die Sprache, die Gedichtsprache von Ursula Krechel speist und inspiriert aus der genauen Beobachtung von Redewendungen, von Wörtern. Ja, und das Denken, auf das Sie eben angesprochen haben, im Gegensatz von Denken und Kunstgenuss, das durchzieht halt sicherlich Ihre Dichtung der letzten 30 Jahre. Das Denken ist ja schon im allerersten Gedicht dieses Buches bei Leibe und zumute das Thema. Da wird genau hingeschaut, inwiefern Poesie und Philosophie, inwiefern Denken und Bildlichkeit hier in eine Balance kommen kann. Und der Kunstgenuss, den kann es halt nur geben, wenn vorher das Denken ganz genau die Ideale von Kunstgenuss oder in dem Fall von Schönheit genau anschaut. Und das Harmonieideal eines Winckelmann wird ja ganz schön demontiert.
Hören wir da auch mal ein Beispiel. Nina Lentfer liest uns vor das zweite Gedicht aus dem Zyklus Fuga Blätter.
Dieser rotbackige Apfel der Erkenntnis. Soll man ihn essen? Wenn nicht, verfault er. Isst man ihn aber, ist er verschwunden. Das Gesetz vom Erhalt der Masse enthält den einen Trost. Tröstlicher als das Apfelessen ist es, keinen Trost zu wollen. Erkenntnis ist nach wie vor möglich. Hirnriss, Atemholen, Ersticken unter einem Tuch, das verhüllt und nicht verbirgt. Umrisse des sich wehrenden Körpers, Blähung dort, wo der Mund offen steht und kein Laut dringt durchs Tuch. Wer spricht und schreibt nicht? Warum stockt Geschichte bei Gespenstern und Gespensterfurcht? Lauter Paradoxien der Wahrnehmung, auch unter widrigen Umständen. Einer sieht das Ende der Welt voraus, weil er es schon erlebt hat.
Michael Braun, inwiefern ist dieser Zyklus repräsentativ für den Band?
Fuga-Blätter. Das ist ein zwölfteiliger Zyklus, der am Ende des Gedichtbands steht. Nach meinem Eindruck thematisiert dieser Zyklus in diesen 12 Teilen die ganz großen Fragen unserer Zeit. Es geht um Flucht, Fuga, Flüchtlingsbewegung. Es geht tatsächlich auch ein bisschen um die Erfahrung des Schocks der Corona-Krise, wenn von der Epoche des Mundschutzes an anderer Stelle mal die Rede ist. Und es geht auch um eine Art ja Veränderung unserer Naturgeschichte, um Klimawandel. Alles das ist da drin und gleichzeitig das ganz genaue Nachfragen nach dem, ja, wie ist Erkenntnis heute möglich? Das Gedicht sagt ja, Erkenntnis ist nach wie vor möglich. Und gleichzeitig sind diese jeweils zweizeiligen Strophen ganz schön vertrackt. Lauter Paradoxien der Wahrnehmung und auch lauter Paradoxien des Sprechens.
Ihr Blick auf die Gegenwart und insbesondere die jüngere Dichtergeneration, zu der Alexandru Buluț zum Beispiel gehört, ist ja aber durchaus sehr kritisch. Verse wie »Die Zukunft gehört dem blassen Winterfliegengebrumm«. Alexandru Buluț, fühlen Sie sich angesprochen, wird da denn auch eine Art Boxgesang à la Bote Strauß angestimmt in Bezug auf Ihre Generation?
Ich finde sie nicht kulturpessimistisch. Sie hat kleine Aussätze. Unsere Zunft wird bezeichnet als eine Zunft der Bettwanzen. Meinetwegen bin ich eine Bettwanze, aber dennoch bleibe ich bei meinem Urteil. Es ist ein fantastischer Gedichtband und ich darf anknüpfen an das, was soeben gesagt wurde von Michael Braun. Wie löst sie eigentlich diese Krise, in der wir zurzeit leben? Sie macht es performativ und das ist der große Vergleichspunkt zu C.S. Noteboom für mich. Und ich sehe das gar nicht in der Fuga, im Fuga-Zyklus, sondern im Zyklus Fahrbereitschaft. Es ist geradezu das, was uns gerade fehlt. Wir würden sehr gerne reisen, mit der Sesselbahn fahren, mit der U-Bahn öfters fahren. Denkausflüge müssen wir aber stattdessen machen. Und in diesem längsten der Zyklen innerhalb des Bandes wird das performativ aufgelöst. Das ist in der Tat ein Gedichtband aus der Zeit des Virus. Und das macht sie besser als C.S. Noteboom.
Sehen Sie das auch so, Michael Braun?
Das möchte ich bestätigen. Sie macht es deshalb besser, wenn man so etwas überhaupt so sagen kann. Sie macht es insofern besser, als dass sie in viel größerer Formvariabilität, in ganz unterschiedlichen Sprechweisen, Sprechhaltungen, auch in Kinderreimen, auch in Volksliedstrophen und auch in ganz strenger Bewusstseinspoesie, ja, das Denken, unser Denken auf die Probe stellt, auch unsere Ausweichmanöver vor den Bewusstseinsherausforderungen der Gegenwart auf die Probe stellt, auch unsere Müdigkeit genau anschaut. Und das ist eine Poesie, die da erstarrtes Denken wieder in Bewegung bringt.
Was ist dann der Vorzug von C.S. Noteboom im Vergleich? Oder würden Sie sagen, es ist tatsächlich ein schwächeres Buch auch?
Der Vorzug von Noteboom ist, dass er formal strenger arbeitet. Es sind drei Zyklen, a 11 Gedichte, a 3 Quartette plus ein Einzeiler. Das ist sehr streng. Und das verleiht diesem Einzeiler am Ende des Gedichts bei Noteboom ein starkes Gewicht. Übrigens gibt es ein Gedicht bei Noteboom, wo in diesem Einzeiler das Wort Niemand vorkommt. Und da avanciert es zu einem Eigennamen. Eigentlich wie bei Odysseus, nur nicht so definiert wie bei Odysseus. Und bei Ursula Krechel ist das Tempo, die Schlagfertigkeit viel wichtiger. Sie probiert aus, sie schreibt Gelegenheitsgedichte. Unter Umständen könnte man das so verstehen. Beide Bücher haben Vorzüge.
Zwei auf ganz unterschiedliche Weise sehr gewichtige Bände. Bei Ursula Krechel fand ich interessant auch den Schluss noch. Da wird nämlich eine Biografie einer Stimme noch mitgeliefert. Und durch die kann man noch mal ganz anders verorten, wovon ihre Gedichte sprechen. Besprochen haben beide Bände Alexandru Buluț und Michael Braun. Ursula Krechels Buch heißt »Beileibe und zumute«. Erschienen bei Jung und Jung. 128 Seiten, 20 Euro. Und C.S. Noteboom's Buch »Abschied – Gedichte aus der Zeit des Virus« ist eine zweisprachige Ausgabe aus dem Niederländischen von Art Postuma übersetzt, mit Bildern von Max Neumann übrigens. Surkamp Verlag, 100 Seiten, 22 Euro. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Das war's heute vom Büchermarkt. Im Studio dankt ihren Gästen und verabschiedet sich Insa Welke.